Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit.
Rasengeflüster am Ostermontag. Ja, der Kollege Schuppan hat mir gestern auch noch gesagt, als er wohl mit seiner Frau gesprochen hat, nein, wir sind ganz professionell, wir zeichnen auch am Feiertag aus. Für uns gibt es keinen Feiertag. Sebastian, guten Tag, schöne Grüße, frohe Ostern.
Grüß dich, frohe Ostern wünsche ich dir auch.
War der Osterhase schon da? Klar, war gestern da, oder?
Der war gestern da, klar.
Bei dir auch, oder?
Nee, bei mir nicht.
Echt?
Bei mir auch nicht, bei meiner Frau
auch
nicht.
Das war letztes Jahr auch schon so.
Ja, ich bin auch ohne Erwartung reingegangen.
Echt?
Also,
aber konntest du nicht enttäuscht werden?
Nee, richtig.
Und bei deiner Frau auch
nicht?
Wurde
ich auch nicht. Nein. Also Jens, es gibt genügend Tage, wo man sich schon was schenkt.
Ja, aber das war ja schon beim Valentinstag so eine durchwachsene Nummer im Hause Schuppan. Also.
Nee, da habe ich super performt.
Echt?
Ja. Am Valentinstag, Schatz, habe ich gut performt, oder?
Ah, da ist die beste Nebenrolle.
Ja. Ja, sie hat den Daumen hochgestreckt.
Sehr gut, sehr gut. Also war sie zufrieden, aber klar. Sie will natürlich auch weiterhin ein stummes Mitglied beim Rasengeflüster bleiben. herzlich willkommen zur Osterfolge. Ich hoffe, wenn ihr uns heute am Ostermontag hört, ihr genießt noch die letzten Ausläufer quasi des Osterfestes. Wie war es so bei dir? Wetter war ja bis gestern richtig ordentlich. Heute hier, eher durchwachsen.
Wetter war gigantisch und sonst war es echt auch. Also ich glaube, groß anders wäre es jetzt auch nicht gewesen. Sonst.
Doch. Also Dynamo hätte gegen Stuttgart gespielt. Ja. Ohne Corona.
Ach so, ja. Okay, ja gut. Kommt natürlich drauf an, ob man jetzt gespielt hätte. Das ist richtig. Okay.
Ja.
Aber ich meine, so der normale Tagesablauf von Ostern hat sich jetzt nicht großartig verändert bei uns. Also wir waren sowieso viel zusammen, gut gegessen, spazieren, ein paar Eierchen versteckt, also ganz, ganz traditionell, ganz entspannt und also ich habe mich jetzt nicht eingeschränkt gefühlt.
Ah, ja, ich muss mal sagen, Ostern 2020 ist schon anders. Also große Familientreffen ausgefallen. Gestern hätte es so einen schönen, chilligen Nachmittag gegeben in Dresden. Da hätte man ein bisschen Musik hören können, ein bisschen Bierchen trinken können und zusammen sein können mit ein paar Leuten. Ausgefallen. Also kein Fußballspiel von Dynamo, auch ausgefallen. Also ich muss mal sagen, das Ostern 2020 landet nicht unter meinen Top 5 der Osterfeste.
Familientreffen, okay, die habe ich leider sowieso meistens nicht, weil wir spielen, ja. Also musste ich mich da jetzt nicht großartig umgewöhnen, also das machen wir dann eher, wenn es mal passt, wenn wir 2 Tage frei sind oder so, das kann man jetzt nicht großartig planen, also ja, dann haben wir da schon verschiedene Ausgangspositionen, von denen wir starten beide, also okay. Für mich, wie gesagt, war es eigentlich relativ normal.
Okay, gut. Gucken wir mal, was heute der Ostermontag noch bringt. Mit der Ausbeute vom Osterhasen bin ich so medium einverstanden. Da ist noch Luft nach oben. Ich habe mich sehr gefreut, oder wir haben uns sehr gefreut. Wir haben eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast von The Queef bekommen. Der hat gesagt, hey, bin echt froh, diesen Podcast gefunden zu haben. Offene Worte und sehr geerdet. Das freut uns sehr. Aber er bringt auch gleich was Kritisches rein. Trotz der guten Bewertung finden wir auch okay. Natürlich zu unserer Gehaltsdiskussion, die wir neulich gehabt haben. Natürlich sollte es jedem Fußballer freigestellt sein, ob er verzichtet oder nicht. Aber den Gehaltsverzicht eines von euch genannten Fußballers, da nennt er Lewandowski oder Reus, welche in diesem Jahr mehr verdienen als 5 Durchschnittsverdiener in einem ganzen Arbeitsleben, der hinkt etwas. Viele Arbeitnehmer müssen in die Kurzarbeit und somit auch die Gehaltseinbußen hinnehmen. Viele Menschen zahlen 50% ihres Gehaltes allein für die Miete. Die Vergleiche haben ihn ein bisschen gestört. Ich bleib trotzdem dabei. Wer spenden will oder wer ein bisschen was abgeben will, das ist auch den Leuten überlassen, dass der Fußball nun mal so einen hohen Stellenwert hat und damit natürlich die Leute dort auch Millionen verdienen. Das ist nun mal so. In anderen Ländern sind es Cricketspieler oder in den USA sind es die Basketballspieler oder die American Footballer. Das können wir beide nicht beeinflussen. Und es wird immer die Ungerechtigkeiten geben. Wenn es keine Ungerechtigkeiten geben würde, müssten wir sagen, okay, wir wollen den Sozialismus oder den Kommunismus wieder zurück in der DDR. Da haben fast alle so ein bisschen gleich verdient, ja, mit ein paar Abstrichen. Aber ich glaube, das wollen die allerwenigsten.
Ich würde auch bei meiner Meinung bleiben. Also
Aber wir haben uns über die Bewertung gefreut, also ohne Frage.
Über die Bewertung
haben wir uns auf jeden Fall. Ich finde es auch toll, dass er auch das ein bisschen anders sieht. Das finden wir total klasse. Es gibt ja auch die Leute, die dann sagen, ach Mensch, nee, finde ich scheiße oder so. Sondern ganz nüchtern, sachlich, einfach mal eine andere Meinung und gefällt mir. Wirklich, finde ich gut. In der heutigen Zeit, wo ja andere Meinungen auch gerne mal anders dargelegt werden.
Ja, also das sollte ja auch immer das Ziel sein, dass am Ende viele Meinungen zusammenkommen und dann jeder bildet sich seine daraus. Und das ist ja auch unser Ziel, das zu machen. Wir wollen ja auch anregen, genau. Vor allen Dingen viel andere Perspektiven erzählen, andere Perspektiven darbieten und jeder kann sich ja dann nachher seine Meinung daraus bauen. Also wenn er was dazu nehmen will von uns, dann ja und wenn nicht, dann nicht. Wir hatten noch eine Mail, Jens, von Corbinian Czernut
genau,
über den Gehaltsverzicht in England.
Hat mich auch gefreut. Hat auch geschrieben, Riesenkompliment an euren Podcast, der sowohl inhaltlich als auch technisch immer auf einem sehr hohen Niveau ist. Er sagt, dass er die Fußballer in England verstehen kann, dass die eben auf Gehalt nicht verzichten. Hatten wir ja letzte Woche drüber geredet. Wer würde in England wirklich vom Gehaltsverzicht profitieren? Für mich sind es die Besitzer, also die Owner, die mit dem Fußball entweder eine goldene Nase verdienen oder ihn als kleine Spielwiese betrachten. Und dafür, dass ein Multimilliardär keine Einbußen hinnehmen muss, würde ich auch nicht so ohne weiteres auf mein Gehalt verzichten. Finde ich auch, hat einen kleinen Pferdefuß, weil natürlich darf man da nicht nur den Owner betrachten, sondern muss den ganzen Club betrachten. Und da gibt's auch welche, ich sag mal Zeugwart oder die Frau, die vielleicht an der Kasse steht, die jetzt nicht die Millionen verdienen. Und auf der anderen Seite gibt's eben auch dieses Franchise-Unternehmen, also die Sportfranchises in den USA. Und dort verzichten teilweise die Profis auf Gehalt oder sie spenden. Also gibt's ja nun viele Beispiele, haben wir auch schon genannt, Basketballer, Eishockeyspieler, Baseballer, die da aufrufen und sagen, okay, ich habe jetzt neulich auch wieder ein paar Videos gesehen, wo die gesagt haben, in der Baseballliga wird zum Beispiel das Gehalt jetzt weitergezahlt, auch wenn die nicht spielen und die spenden den ganzen Spaß, also weil sie sagen, okay, auch wenn wir jetzt nicht spielen, wollen wir mit unserem Gehalt was Gutes anstellen. Kann man so und so sehen.
Ja, also ich meine, das mit der Franchise, das verstehe ich auch. Aber das hätte ja die Jungs oder die Spieler jetzt nicht gehindert, zum Beispiel an ihren eigenen Mitarbeiter was zu spenden. Also ne, wenn die jetzt in Kurzarbeit sind, dann haben die natürlich dann zu kämpfen, viel, viel mehr als die Spieler natürlich, ist ja logisch. Und das hätte man dann natürlich machen können. Und dann wäre es ja auch eine schöne Sache gewesen. Das ist immer sowas, was den Verein dann auch wieder näher zusammenbringt. Mhm. Wenn die Mitarbeiter merken, dass die Spieler sich darum scheren, was mit ihnen passiert, dann ist das ja immer ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass an einen gedacht wird. Und das wäre wahrscheinlich eine schöne Möglichkeit gewesen, sich da zu revanchieren, weil natürlich, da sage ich auch kein Geheimnis, dass die natürlich absolut im Hintergrund sind, ne? Aber die sind alle dafür verantwortlich, dass so ein Spiel und so eine Saison und die ganz normalen Wochen, dass die so geregelt funktionieren, wie sie es machen. Und denen wird generell zu wenig Dank beigefügt, weil, ja, das ist mal alle selbstverständlich, aber so selbstverständlich ist es dann auch wieder nicht. Also von dem Standpunkt her würde ich dann schon sagen, dass das wäre eine schöne Geste gewesen wäre. Und ich halte das auch für möglich, dass das bestimmt Mannschaften gemacht haben. Ich habe es bloß noch nicht mitbekommen. Also Liverpool glaube ich nicht, oder?
Liverpool ist ja zurückgerudert. Ich musste letzte Woche an dich denken, wo sie dann gesagt haben, wir haben den Fehler gemacht, wir ziehen das zurück mit der Nummer, als sie staatliche Hilfen dann bei der Kurzarbeiterregelung in Anspruch nehmen wollten, sind sie ja zurückgerudert und haben gesagt, nee, das machen wir lieber selber. Also das versuchen wir weiter selber zu zahlen. Da gab es ja auch einen enormen Shitstorm. Und was du gerade gesagt hast, mit den Leuten, die im Hintergrund so arbeiten, da muss ich an diese Frau denken bei der Dokumentation über Dirk Nowitzki, der perfekte Wurf. Da gibt's ja eine Frau, wer es gesehen hat, die ihm so ein bisschen das Einleben in Dallas so ein bisschen leichter gemacht hat und die ihn da unterstützt hat, die da auch im Hintergrund arbeitet. Und um solche Menschen geht's dann halt, die wirklich so ein bisschen im Hintergrund arbeiten, die man nicht auf der Trainerbank sieht, auch nicht im TV oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken, die einfach versuchen, dass das Rad so läuft, wie es laufen muss, die auch für die Spieler da sind, im Hintergrund halt. Und um die geht's dann halt in solchen Krisen, wie wir sie momentan haben.
Ich meine, sowas läuft natürlich auch immer wieder, kann jetzt nur von uns sprechen. Also die werden schon auch intern gewürdigt von uns als Mannschaft. Mhm. Ne? Aber das ist natürlich so eine Sache, das kommt natürlich wenig nach außen und das ist auch in Ordnung so. Also die es dann wissen müssen und die es dann von uns gesagt bekommen, das sind natürlich dann die wichtigsten Personen. Das muss jetzt nicht immer nach außen getragen werden. Das ist ja auch klar. Also, aber ich finde schon das extrem wichtig, dass das auch gewertschätzt wird und dass sich alle auch so ein bisschen, ich meine klar, je höher das geht, umso mehr Mitarbeiter gibt es natürlich und desto schwerer ist es natürlich auch jeden persönlich zu kennen, aber bei uns jetzt zum Beispiel bei den Kickers, also da ist das alles noch recht überschaubar und da sind wir auch wirklich, also da kennt jeder jeden und von daher ist es dann auch echt so, da kann man noch so ein familiäres Gefühl versuchen entstehen zu lassen. Ne? Wenn dann natürlich, wenn die 200 Mitarbeiter sind, dann wird es natürlich schon schwieriger. Aber trotzdem sollte man gucken, dass man da auch jeden gleich behandelt, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als irgendwie von oben herab oder irgendwie sowas. Das mag ich überhaupt nicht. Und das versuche ich auch den jungen Kerlen immer mitzugeben, weil in so einem jugendlichen Leichtsinn passiert das natürlich vielleicht hin und wieder mal, sollte natürlich nicht, aber kann passieren. Und das ist für mich also ein absolutes No-Go. Da werde ich wirklich rasend vor Wut, wenn sowas passiert, weil ja, das ist nichts, man ist nicht, wir sind jetzt nichts Besseres in dem Moment, nur weil wir ein bisschen gegen die Pille hauen können. Also wenn wir mal den Job von denen machen würden, dann würden wir wahrscheinlich alt aussehen. So, von daher, jeder muss die Demut zeigen und auch den Respekt dem anderen gegenüber. Und dann, glaube ich, ist man im Verein immer schon mal einen großen Schritt weiter, wenn das jeder beherzigt. Mhm.
Das ist auch so eine Diskussion, die man immer wieder führt. Da muss ich auch an die, ich habe ja letzte Woche an das Sommerinterview bei Dynamo Dresden so ein bisschen empfohlen und da musste ich auch dran denken. Der wurde auch gefragt, der Mensch, wie er das sieht, dass eben die Jugend heute ganz anders drauf ist, auch gerade in den Nachwuchsinternaten, dass die halt nicht mehr so richtig buckeln müssen, sondern dass die schon wie kleine Stars hofiert werden. Und da sagt er, ja, das kann man denen aber teilweise nicht übel nehmen, weil die es natürlich auch so vorgelebt bekommen. Und es ist immer eine Frage der Erziehung. Das finde ich auch. Also wenn man sich über die Generation nach einem beklagt, muss man sich auch an der eigenen Nase packen und sagen, ja, vielleicht haben wir auch eine Sache falsch gemacht. Geht uns oder mir auch in meinem aktuellen Betätigungsfeld so, dass man sich immer wieder vergleicht mit denen, die jetzt nachkommen und sagen, na früher, da haben wir gebrannt für den Job und die jetzige Generation brennt vielleicht nicht ganz so sehr. Und dann sagt man, Mensch, woran liegt denn das? Und dann muss man die natürlich dazu erziehen, dass sie brennen. Und man kann natürlich auch nicht immer alles sagen, früher war alles besser. Das geht auch nicht. Das hängt den Menschen dann auch zum Halse raus. Aber man muss versuchen, und das finde ich auch ganz wichtig, den jüngeren Leuten, was du gerade gesagt hast, so eine gewisse Demut zu erzeugen und Respekt vor dem, was die anderen schon geleistet haben. Das ist für mich auch in der heutigen Zeit, mal jetzt unabhängig von Corona, ganz, ganz wichtig.
Ja, ich versuche da auch immer so einen Mittelweg zu gehen, weil ich auch ein Verfechter davon bin, zumindest den jüngeren Kerlen mal zu erzählen, wie das früher gewesen ist und was die dann daraus mitnehmen. Ich versuche das nie so zu formulieren, so du musst das so machen. Ich versuche das so ein bisschen einfließen zu lassen und was derjenige sich aus der Situation dann mitnehmen möchte, das kann er sich natürlich mitnehmen, aber einfach auch mal eine andere Perspektive zu wissen. Einfach zu wissen, naja, ach so, früher hat man das so gemacht, okay. Ja, vielleicht versuche ich es mal und dann werde ich mal sehen, wie es passt und ob ich damit zurechtkomme. Ich glaube, dass man immer nur Hilfestellungen geben kann und letztendlich entscheidet die Person, weil jeder ja auch natürlich sehr individuell ist, natürlich für sich. Aber ich finde das wirklich sehr wichtig, das ganze Thema. Auch diese, ich glaube, man kann sich auch als Älterer der Jugend nicht verschließen. Ich glaube, man muss neue Sachen auch selbst annehmen und sagen, hey, das ist jetzt so. Und wenn ich jetzt da auf meinen alten Dingern rumtrete und allen immer erzähle und allen auf die Eier gehe damit, wie super das früher war, dann das ist sicherlich auch nicht der richtige Weg, glaube ich. Also man muss sich öffnen, aber man muss auch reflektieren können, was man noch mitnehmen kann aus seiner Zeit.
Wie war denn das früher? Seiner Erziehung. Aber du hast ja damals auch bei Max schon ein bisschen erzählt. Wie war denn das früher bei dir in Cottbus? Ihr musstet schon noch relativ viel Demut zeigen, oder? Also so gerade im ersten Profijahr. Das gibt's ja heute auch noch. Also frag mal die Profis, die Rookies in der NFL. Also im ersten Profijahr müssen die auch Dinge machen, die nicht so angenehm sind. Wie war das bei euch? Wie war das bei dir im ersten Profijahr?
Ja, ich glaube, dass ich da noch ein echt extremes Beispiel bin, weil ich da natürlich Edeka ja noch ein absoluter Verfechter der alten Schule war und ich auch in der Mannschaft dann war, wo echt, hey, da waren ganz, ganz viele Ausländer und auch ganz viele Balkanspieler, ne, und die sind natürlich auch absolute Verfechter von der alten Schule, von der guten alten Schule. Da darfst du erstmal gar kein Wort sagen, die ersten 6 Monate, und erst wenn du mal ein bisschen Leistung gezeigt hast, dann fragen sie dich vielleicht mal was. Und ich bin zum Beispiel damit aber gut klargekommen, weil ich das auch so, also ich wurde auch so erzogen, dass man immer erstmal was zeigen muss, bevor man die Klappe aufreißt. Und für mich war das okay. Ich war teilweise froh, dass mich keiner angesprochen hat. Also ich war froh, dass ich trainieren konnte. Für mich war das auch kein Problem, dass ich da was tragen muss und dass ich Bälle aufpumpen muss und so. Das alles in Ordnung. Wir waren auch viele junge Spieler von der A-Jugend damals, so 4, 5. Wir haben uns das gut reingeteilt. Also das war echt in Ordnung. Aber heutzutage, ja, das sind ja nicht nur die jungen Spieler, das sind ja auch Leute, die dann sagen, ja, das ist nicht mehr zeitgemäß und so, dass jetzt zum Beispiel die Alten nicht mehr mittragen und das ist dann kein Wir-Gefühl und das ist dann so ein Ding, so, Herr, du bist ja auch nichts Besseres, warum musst du jetzt nicht mittragen? Also das habe ich schon so ein bisschen geändert, muss ich sagen. Ich bin da jetzt nicht mehr so von dem Schlag, der jetzt da wartet, bis die Jungs alles hingetragen haben. Also da mache ich schon auch mit, da versuche ich schon auch ein bisschen voranzugehen als gutes Beispiel, weil ich kann natürlich den Jungs nicht alles abverlangen und nicht sagen, hey, ich erwarte das und das und nachher stehe ich da nur rum und sage, hier, du machst das und du machst das. Und da habe ich mich auch schon ein bisschen geändert. Früher dachte ich als junger Spieler, okay, wenn du mal alt bist, dann machst du auf jeden Fall gar nichts. Also das fand ich dann in dem Moment, habe ich mir halt gedacht, okay, nicht mehr lang, noch 5, 6 Jahre und dann bist du so in der Mitte 20, dann wird's auch schon besser. Aber ja, es war schon damals echt extrem. Du musstest ja alles ganz, ganz hart erarbeiten. Jeden kleinen Schritt, den du nach vorne gekommen bist, musstest du ja echt hart erarbeiten. Aber die Älteren, so wie Pipliza zum Beispiel und so, und McKenna, Bärhalter, Martin Hiski damals, der Tscheche, also die haben das dann schon honoriert, wenn du Gas gegeben hast und wenn du aber ruhig warst. Also das mochten sie schon, ne, dass du jetzt nicht. Und heutzutage sind die Jungs natürlich teilweise natürlich auch gut und besser als wir damals, weil die natürlich schon ganz andere Voraussetzungen haben und ganz anders ausgebildet wurden, aber mit der Klappe natürlich auch sehr groß direkt. Also wie gesagt, also damals hätte ich mir gar nicht getraut, die Führungsspieler großartig anzusprechen, ne? Also da habe ich mir, wie gesagt, habe ich mir meine Jüngeren gesucht und wir waren zusammen und ja, außer Baumi und McKenna jetzt so, die dann echt auch zugänglich waren, war da jetzt nicht so viel mit den Älteren, hatte ich so gut wie gar keinen Kontakt. Also wir haben zusammen trainiert und wir haben zusammen gespielt, aber da war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, hey, was machst du heute noch so und so. Das hätte ich die niemals gefragt. Also das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, die das zu fragen, was machst du heute noch so oder so. Aber die jungen Kerle heute, die machen das eben. Die sagen, hey, was geht heute noch so und so. Und dann sage ich, ja, hier, wenn du Bock hast, kannst du zu mir nach Hause kommen, kannst ein bisschen auf die Kinder aufpassen, kannst ein bisschen mit denen spielen und so, dann lachen sie auch immer. Das ist auch gut irgendwie, ne? Also, aber ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, die zu fragen, weil es so, die waren so weit weg, die waren so Art Idole für mich, ne? Die, ja, dann, da dachte ich immer so, ja, da will ich mal hinkommen, was die jetzt haben, so etablierte Profis sein und so 15 Jahre lang Profifußball gespielt haben.
Verrückt.
Und da dachte ich, bevor ich die jetzt erstmal nagele mit Fragen, da arbeite ich jetzt erstmal ein bisschen.
Verrückt, kenne ich genauso. Wie? Also war bei mir, als ich beim Radio angefangen habe, genauso. Ich habe auch erstmal nur gebuckelt und geguckt, irgendwie ruhig und mach alles und tue und versuche irgendwie nicht aufzufallen im negativen Sinne und versucht viel aufzusaugen wie so ein Schwamm und so. Und heute merkt man, das geht dir im Fußball sicherlich noch ganz anders, dass die jungen Menschen ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben und das auch schon an den Tag legen. Hast du gerade schon gesagt, ist sicherlich einerseits gut, auf der anderen Seite stößt es dann einem, sagt man, oi, der hat aber schon ganz schönes Selbstbewusstsein mit 18 oder 22 Jahren.
Ja, auch so mit dem Trainern zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt sehe, wie jetzt zum Beispiel, ich meine, Micha ist jetzt bei uns zum Beispiel auch ein Trainer, der echt ein kommunikativer Typ ist, ne? Aber wenn ich jetzt mal so höre, wie jüngere Spieler dann, was die dann auch mal sagen und so, ey, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Niemals. Ich war da total ruhig, wenn er mich was gefragt hat, habe ich geantwortet, aber kurz und bündig, versucht jetzt nicht großartig rumzuerzählen. Oder hey, ich hätte gedacht, ich hätte vielleicht da spielen können oder da. Niemals hätte ich das gesagt, niemals. Ich hätte gesagt, was Trainer, was kann ich noch besser machen? Wo kann ich mich noch verbessern? Was sehen Sie da noch? Und wenn er geantwortet hätte, dann dann gut und dann hätte ich versucht, das umzusetzen. Aber ich hätte jetzt nie gesagt, Trainer, da hätte ich erwartet, dass ich da spiele oder da war ich schon enttäuscht oder so. Also als ganz junger Spieler auf keinen Fall.
Wobei ja Ede Gall nun wirklich ein Trainer vom alten Schlag und Korn gewesen ist. Also das wird dir, glaube ich, jeder bestätigen. Also da stand Hierarchie und Kondition und alles Weitere dann natürlich ganz oben auf der Tagesordnung. Also das war dem, glaube ich, schon ganz wichtig, dass das so abläuft.
Ja, das war, also Ede Gall, es war ja auch nicht so lang. Das war ja wirklich nur meine ersten Wochen so ein bisschen. Und dann hat er schon Patrick Sander übernommen. Und das war dann auch anders. Also man hat gesehen, dass der natürlich auch Sachen von Ede Gall, weil der natürlich auch jahrelang Co-Trainer war, auch mit einfließen lassen hat. Aber vom menschlichen Umgang und so war das ganz was anderes nachher. Also wie gesagt, Ede Gall in Dresden, wir haben uns auch ganz oft gesehen, im Schillergarten hat er mal gesessen, weiß ich noch. Und ich mochte den auch trotzdem. Also ich bin immer hingegangen und der war auch echt, wir haben uns immer gut unterhalten, immer so einen kleinen Smalltalk, 3, 4, 5 Minuten. Er hatte da auch mal mit seinen ganzen alten Kumpels da von Dynamo, die haben da immer so einen ewig langen Tisch gehabt. Und das war auch immer echt entspannt, aber als Trainer war es schon, also das war schon, das ist so, das konntest du, das war alles auch auf Druck ausgelegt und immer so ein bisschen auch mit Kosten, Scherze auf deine Kosten und so, weißt du, also das war, auf Dauer wäre das nicht so mein Ding gewesen, aber Patrick Sander hat super gemacht, der hat das alles ein bisschen angepasst für sich und das war für uns junge Spieler dann auf jeden Fall ein absoluter Segen und dann ging es auch ein bisschen besser, obwohl natürlich die Hierarchie in der Mannschaft sich nicht groß verändert hat, also da waren die alten Haudegen immer noch die, die auch bei Geier da waren nachher.
Bei Patrick Sander hat es dann aber wirklich auch nur so richtig in Cottbus funktioniert.
Ja, das fand ich echt schade im Nachhinein, weil der Start war echt verheißungsvoll und das war ja damals sehr schwierig trotzdem, ne? Du musst das ja mal sehen, das waren so viele Nationalitäten in Einklang zu bringen, das war damals schon echt eine Wahnsinnsleistung.
Ja, Cottbus war das, klar, das sind das auch Team, ganz, wo mal eine Mannschaft, also oder das erste Team,
das war mit Geier.
Richtig, ja. wo gar kein Deutscher mit drinne war.
Das ist schon eine große Herausforderung, wenn du so viele Spieler hast aus verschiedenen Nationen, die natürlich alle auch ihre einzelnen oder ihre verschiedenen Charakterzüge haben, auch von der Nation her natürlich. Und das war schon eine geile Truppe, die wir da waren. Und da war er natürlich, genau wie der ganze Trainerstab damals, das hat alles super gepasst. Ich habe zu jedem Einzelnen noch Kontakt von damals, wirklich zu jedem Einzelnen vom Trainerstab, weil mir das echt viel gegeben hat damals. Also das war echt eine Schule fürs Leben und das hat mich echt auch geprägt für später. Und ja, deswegen, ich blicke da auch gerne zurück, aber ich denke, dass so ein paar Züge von heute auch mal nicht schlecht gewesen wären, um das so ein bisschen, weil man hatte immer trotzdem so diese, als junger Spieler damals warst du nie so locker wie die heute. Mhm. Die Jungs heute, da habe ich das Gefühl, die juckt das gar nicht, das erste Spiel. Also die haben natürlich schon A-Jugend-Bundesliga gespielt und die haben auch schon mal vor ein paar Zuschauern irgendwo gespielt. Und für uns damals war das alles, das war so besonders, dass man so unfassbar aufgeregt war. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, ich überhaupt zitterfrei aufs Spielfeld gehen konnte. Also das war wirklich, ja, das war schon ein extremer Unterschied. Das konnte ich überhaupt nicht, was haben wir in der A-Jugend, ja, und davor 80 Leuten gespielt, 70 Leuten, und da waren eigentlich alles Eltern dabei, also da kannte ich jeden Einzelnen von den ganzen Leuten. Also das konntest du überhaupt nicht vergleichen, und dann diese Drucksituation und alles. Irgendwann war es dann okay, dann hat man so diese Leichtigkeit, was die natürlich auch wollten, ne, dass du deinen jugendlichen Leichtsinn so mit reinbringst und diese Unbekümmertheit, das war schon gut, aber also ich konnte nicht sagen, dass ich dann irgendwann mal ein bisschen entspannter war, das war echt, also da sind die heute schon viel, viel weiter.
Oh, Schuppi, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wann war denn das letzte Spiel, wo du gesagt hast, oh, heute zittrig, also heute bin ich richtig angespannt?
Das ist immer noch häufiger so, aber.
Ja, aber wenn du einen großen Asphalt spielst, kann ich mir nicht vorstellen, dass du sagst, oh.
Aber ich brauche das auch so ein bisschen.
Ja, das ist mir klar, so schätze ich dich auch ein. Aber gab's, wann war das letzte Spiel, wo du so richtig, ja nicht schweißgebadet warst, aber wo du gesagt hast, boah, heute ist richtig.
Also das wirklich das schlimmste Spiel, das allerschlimmste Spiel, da habe ich nicht mal gespielt, war wirklich in Dresden mit Bielefeld, wo wir den Nicht-Abstieg in letzter Sekunde da noch hinbekommen haben.
Also das jetzt nochmal erwähnen musst, ja. Klar.
Ja, nee, aber das war wirklich, also da, also ich weiß jede einzelne Einheit des Tages noch, vorm Spiel, die Zeit verging überhaupt nicht. Ich war so angespannt, weil wir waren echt so eine geile Truppe und das hätte mich so, also das hätte mich so so dermaßen enttäuscht, wenn wir das nicht geschafft hätten. Und deswegen war jeder, es ging aber wirklich jedem so. Wenn du, ich glaube, fast alle aus der Mannschaft, wenn du die fragst, was war das, wo warst du am meisten angespannt, dann war es vor dem Spiel. Selbst Leute, die wie Julian Börner, wo die gar nichts juckt vorm Spiel, eigentlich so, die völlig die lockeren Typen sind, der sagt auch, ey, unfassbar, das hat gekribbelt, ich habe keine Sekunde gespielt, aber nach dem Spiel war ich genauso kaputt, wie als wenn ich gespielt habe. Also das war wirklich unfassbare Anspannung.
Das war dieses Unentschieden, oder?
Das war dieses Unentschieden. Ja. Wir hatten ja mega viel Glück. Also ja, wir hatten ja Chancen im Überfluss und das war eigentlich schmeichelhaft. Ich glaube, im Endeffekt hätten wir sogar verlieren können.
Richtig,
Weil am Ende hat Heidenheim genau. noch gegen 60 Schnatterer. Gewonnen.
Oh, hat mir eine Wette gekostet, dass dann Heidenheim noch gewonnen hat. In der 95. Minute durch Marc Schnatterer. Wirklich.
Aber das hat man dann natürlich auch bei uns gemerkt. Wir waren dermaßen verkrampft in dem Spiel und dermaßen, boah, ey, das ging wirklich, also da erinnere ich mich gar nicht dran, weil das war wirklich, und sonst ist es auf einem erträglichen Niveau. Ich bin oft nervös vorm Spiel, aber ich nutze das für mich auch, weil ich denke, wenn du nervös bist, bist du auch wach und dann nimmst du alles wahr und dann musst du das nur gut ummünzen in positive Energie und versuchen, das so ein bisschen mitzunehmen.
Finde ich
und
auch.
Und das nicht als Laster anzusehen.
Finde ich auch. Also es ist bei mir sicherlich nicht so, wenn ich jedes Fußballspiel kommentiere, dass ich da wahnsinnig schweißgebadet oder angespannt bin. Aber zum Beispiel 1953, diesen Fußballtalk, den wir gemacht haben, den wir hoffentlich auch irgendwann wieder machen werden, wenn wir den gemacht haben, da bin ich immer angespannt gewesen. Kam dann auch drauf an, welche Gäste wir hatten und so. Aber da kannst du die Leute fragen, das ganze Team, was im Hintergrund gearbeitet hat. Also da ist immer große Anspannung dabei gewesen. Also das ist immer was Besonderes gewesen. Und bei großen Spielen, wenn du die kommentiert hast, also Stichwort Osnabrück oder damals das Pokalspiel gegen Rasenballsport Leipzig, also da bist du auch angespannt. Also da merkst du auch schon, das sind heute besondere Spiele und dann merkst du auch eine besondere Anspannung. Das finde ich, es hilft dir dann auch, weil dann bist du konzentriert.
Ja, und ich würde auch gar nicht wollen, dass das mal gar nicht mehr so ist. Wenn ich das gar nicht mehr jucken würde, dann würde mir das den Reiz wegnehmen, so ein bisschen, weil das ist ja auch so dieses immer wieder sich selbst überprüfen, ob du damit zurechtkommst quasi, weißt du, so wie ich das denke. Ich denke mir, oh, heute bin ich ein bisschen mehr aufgeregt, okay, dann schauen wir mal, ob man das nachher auch merkt im Spiel oder ob ich es so gut hinkriege. Also ich versuche das so mal ein bisschen als Challenge zu sehen und ich hätte mir gewünscht, dass ich das früher besser hinbekommen hätte. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil da war ich oft, habe ich mir früher so bis in die Mid-20er so habe ich das zu nah an mich rangelassen und dann habe ich teilweise auch ein bisschen verkrampft und das ärgert mich jetzt im Nachhinein, weil das hätte man zum Beispiel mit so ein bisschen Mentalcoaching, was ich dann erst in Bielefeld richtig bekommen habe und wo ich auch richtig zu schätzen gelernt habe, das hätte man relativ leicht beiseite schieben können, weil das wirklich nur Abläufe sind und du dann halt eine Gegenhaltung dagegen einnehmen musst und das ist jetzt nichts arg Kompliziertes, aber das hat mich jetzt im Nachhinein echt geärgert, weil ich glaube, dass ich da schon ein bisschen eher hätte besser performen können.
Ja, es ist zumindest ja irgendwie noch gekommen in deiner Karriere. Ich glaube, es gibt auch Fußballer 70er, 80er Jahre, die gar kein Mentalcoaching gehabt hatten und das dann vielleicht ihre ganze Karriere mitgenommen haben. Von daher. Aber ich finde den Blick in die Vergangenheit sehr, sehr spannend. Glaubst du, dass wir Anfang Mai, das ist die täglich grüßt das Murmeltier-Frage, Anfang Mai in der ersten, zweiten Bundesliga und möglicherweise Mitte Mai dann in der dritten Liga Fußballspiele sehen werden? Wie siehst du die Situation?
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und ich sage, ich glaube, wir spielen.
Was macht dich da so sicher?
Es macht mich nicht sicher, Jens. Wer jetzt sicher was sagen kann, da würde ich mal hier Karten legen gehen oder so. Also das kann ich nicht. Aber das ist einfach, wenn du hast mich nach meinem Gefühl gefragt und was mich so sicher macht, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Leute brauchen auch irgendwas und da wird jetzt natürlich, ein Aufschrei kommen und Leute werden sagen, ja, warum nimmt sich da der Fußball so ein Sonderrecht raus?
Warum?
Keine Ahnung. Weil es eben viele Leute interessiert und weil viele Leute sich danach sehnen, endlich mal wieder ein Spiel zu sehen. Und klar, wir uns das lieber im Stadion sehen, aber bevor sie gar keins sehen, denke ich, dass sie wahrscheinlich wenigstens mal im Fernsehen eins gucken können, dass sie das schon mal ein bisschen, und wir reden ja echt über viele Leute, ne? Da rede ich jetzt nicht nicht nur über die dritte, zweite und erste Liga, sondern einfach Leute, die einfach mal wieder ein Spiel sehen wollen, ein aktuelles Spiel und nicht irgendwelche Retro-Games. Das hat natürlich auch seinen Charme, aber aktuelle Spiele sind dann natürlich trotzdem ein bisschen mehr wert und deswegen ist nur so ein Gefühl, Jens. Ich glaube, dass wir das irgendwie, hinkriegen.
Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin hin und her gerissen. Wenn du mich fragen würdest, ja, Fußball, dann würde ich sagen, lieber heute als morgen. Auf der anderen Seite sage ich, ja, warum soll sich der Fußball jetzt herausnehmen in dieser speziellen Situation? Zum Beispiel Handball wird ja dann nicht gespielt, Basketball wird nicht gespielt. Was haben die Sportarten nicht, was dann der Fußball hat? Ja, du wirst sicherlich sagen, klar, Fußball ist die beliebteste Sportart, aber ich sag mal, in der dritten Liga, da kann der Fußball mit dem Handball in der ersten Liga durchaus mithalten, was die Zuschauerzahlen betrifft. Und trotzdem.
Das stimmt, ja. Aber ich frage mich halt, ich meine, der Fußball ist ja wahrscheinlich, so sieht's ja auch aus, bereit, verschiedene Sachen auf sich zu nehmen, um wieder spielen zu können und vielleicht auch gewisse Mehrkosten, wenn wir dann darüber reden. Na klar, man hat nicht die Zuschauereinnahmen und man muss vielleicht um alle Maßnahmen, die Politik jetzt an den Fußball stellen wird, um die alle so umzusetzen, da muss man wahrscheinlich sogar ein paar Euro mehr ausgeben. Und wenn dann der Fußball dazu bereit ist und die Politik damit einverstanden ist, wenn man diese Richtlinien einhält, dann glaube ich, dass das schon irgendwie seine Berechtigung hat. Wenn andere das auch so machen wollen, dann liegt denen das natürlich, weiß ich nicht, also wenn es ihnen möglich ist, dann könnten sie es und wenn nicht, dann ja, Fußball ist eben nicht nur Sportart Nummer eins, sondern auch so ein bisschen für viele halt ins Leben integriert. Und deswegen gibt es natürlich so eine kleine Sonderstellung. Ja, auf jeden Fall, die dritte Liga ist auch ein Sonderfall. Mhm. Also das ist auch wieder schwierig. Na klar, das verstehe ich auch, wenn da jetzt viele sagen, und da melden sich jetzt auch wieder viele zu Wort. Ja, jetzt gestern habe ich Großkreuz gelesen, irgendwas, der gesagt hat, geht nicht, müssen wir absagen, das Ding. Und einige andere Mannschaften sagen das natürlich auch. Aber ich glaube, die deutliche Mehrheit der Drittligamannschaften, die wollen trotzdem spielen.
Glaubst du?
Habe ich gelesen,
ja, 13 bis 14 Mannschaften. Ich habe jetzt Mannheim auch gesehen. Ich glaube, die ganzen Ostvereine sagen.
Ja gut, Jens, da gibt es natürlich auch eine gewisse Motivation. Ja, sicher, ne? Das ist auch sicher, klar, dass die jetzt nicht weiterspielen wollen.
Brauchst also, du mir das, nicht erzählen. So. Ja. Aber trotzdem, natürlich ist es nicht unisono, dass alle sagen, wir müssen jetzt unbedingt weiter sein. Ich sehe natürlich schon die sportliche Komponente bei der ganzen Sache auch. Und ja, du hast schon recht, die dritte Liga ist da sicherlich auch nochmal speziell. Klar, die Lagerfeuerkomponente sehe ich auch bei der ganzen Nummer, dass viele sagen, okay, es hätte jetzt sowas Verbindendes, dass die Leute endlich wieder ihren Fußball haben. Aber auf der anderen Seite gibt's natürlich auch ein paar, die sagen, die machen das in der ersten und zweiten Liga nur, damit sie dann ihre letzte TV-Marge bekommen, von der ja doch der ein oder andere Verein abhängig zu sein scheint.
Mhm. Naja, klar, also da brauchen wir jetzt auch nicht, da brauchen wir jetzt gar nicht großartig rätseln. Das ist nun mal so und ich glaube, dass das auch wirklich, und wir haben es ja letzte Woche besprochen, dass es viele Mannschaften in der ersten und zweiten Liga gibt, die eben kurz vor der Insolvenz stehen würden, wenn diese letzte Zahlung nicht kommen würden. Und ich weiß nicht, ob die Leute, die jetzt sagen, hey, nee, das wäre jetzt nicht so cool mit Fußball und das muss jetzt nicht sein und so, ob die dann nicht aber auch die Ersten wären, die meckern würden, wenn nachher wirklich 6, 7 Mannschaften nicht mehr spielen können in der Bundesliga und wir nicht wissen, wie wir die erste Liga vollkriegen sollen, jetzt zum Beispiel so nach dem Motto. Also das wäre dann auch wieder eine Situation, die man nicht haben will. Und ich meine, wie gesagt, ich hoffe, dass mich keiner jetzt irgendwie leichtsinnig nennt, wenn ich sage, ich würde gerne spielen, aber wenn diese ganzen Rahmenbedingungen,
das ist klar, du musst es ja auch sagen.
Ich muss es nicht sagen. Ich könnte ja auch, Großkreuz sagt ja auch, er will nicht spielen. Ja. Also ich meine, der sagt das ja auch, aber ich sage, wenn alle Rahmenbedingungen erfüllt sind und wenn alle Anforderungen, die die Politik an den Sport setzt, erfüllbar sind und wenn das irgendwie vertretbar ist, wenn das nicht ein unfassbarer Mehraufwand ist, um spielen zu können, der halbwegs gerechtfertigt ist und wo sich's irgendwie lohnt, dann kann ich schon verstehen, warum die Vereine natürlich und wir Spieler dann auch denken, okay, dann spielen wir. Also ich meine, es gibt ja auch so, es ist so unklar, auch mit diesem, die denken das alle, dass das so einfach ist, das abzubrechen. Das entscheiden ja auch nicht die Drittligisten nachher. zum Beispiel, ob das abgebrochen wird oder nicht, ne? Das entscheidet ja nachher irgendeine DFB-Konferenz, wo ganz viele dabei sind und ganz wenige nur aus der dritten Liga. Also das ist ja auch mal ein Irrtum, den man denkt, ne? Dass da jetzt nicht, das wird nicht unter den Drittligisten abgestimmt, sondern da gibt's irgendwie eine Riesenversammlung und da weiß ich jetzt gar nicht so viel darüber, aber das ist auf jeden Fall nicht so, dass es dann irgendwie so nach dem Motto hier 20 Mannschaften, wer will spielen, wer nicht. Also so läuft das nachher nicht ab, denke ich.
In der deutschen Fußballliga läuft's anders ab. Da ist am 17. April die nächste Mitgliederversammlung mit den 36 Profivereinen, natürlich mit dem DFL-Vorstand, und dann wird sicherlich beraten werden, wie es da weitergehen könnte. Ich habe mit dem.
Aber die sind sich ja einig, oder?
Weitestgehend. Aber ich habe mit dem Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden letzte Woche telefoniert, mit Ralf Minge, der hat gesagt, der Fußball darf sich nicht über andere gesellschaftliche Dinge hinwegheben. Die Corona-Krise ist eine Krise, die alle Bereiche betrifft, und da ist der Fußball erstmal eher zweitrangig. Und er sagt auch, am Reißbrett sieht das alles sehr, sehr schön aus und ist auch vielleicht gut durchdacht, aber die ganzen Probleme, die dann damit zusammenhängen, mit dem ganzen Geisterspielen, ob man die so durchgedacht hat, von der ganzen Planung eines Spiels, von den ganzen Tests, was passiert, wenn wirklich dann ein Spieler Corona hat und man testet ihn 2 Stunden vorm Spiel, der hat Corona, der wird dann ausgeschlossen, setzt man dann die ganze Mannschaft unter Quarantäne. Wie geht man in solchen Fällen vor? Hat ja alles noch nie gegeben.
Eigentlich ja nicht, Jens, eigentlich ja nicht, weil wir müssten ja auch die ganze Woche über diese Abstandsgeschichten einhalten. Das ist ja auch, also ich meine, wir sitzen ja nicht in der Kabine da nebeneinander und Arsch an Arsch quasi und versuchen da uns zu berühren. Also ich meine, da.
Aber
da
du musst doch ja dann auch irgendwann Richtlinien mal wieder Fußballtraining machen. Du kannst ja jetzt, so wie du aktuell trainierst, du kannst ja nicht die ganze, den Rest der Saison trainieren.
Nee, das ist klar. Also klar, das wird dann nachher schon Kontakt geben, aber ich weiß nicht an der frischen Luft, inwieweit, wie groß da die Gefahr ist, sich tatsächlich, also ich weiß nicht, ob dann wirklich die ganze Mannschaft sofort wieder in Quarantäne muss. Also ich denke, so schlau sind die Leute auch, dass sie daran gedacht haben. Und dass man dann deshalb diese Maßnahmen so einführt, dass man dann eben davon ausgehen kann, dass man nicht die ganze Mannschaft wegsperren muss für 2 Wochen. Also ich denke schon, dass das nur ein bisschen durchdacht ist. Also ich glaube nicht, dass die nur von A nach B gedacht haben, sondern schon alle Eventualitäten. Da gibt's ja dann bestimmt so eine Art von Taskforce, die sich damit beschäftigen muss und die den ganzen Plan ausarbeiten muss. Und ja, die werden natürlich alle Eventualitäten mit einberechnen. Da gehe ich mal von aus. Weil die Politik fordert natürlich bestimmt auch Szenarien A, B, C, D. Also ne, was passiert im Fall von dem und dem, von der und der Geschichte? Also da gehe ich mal von aus, dass das sehr engmaschig oder dass da sehr engmaschig nachgefragt wird.
Frage ist natürlich auch, das hat Minge auch gesagt, eine Sache der Chancengleichheit. Also es gibt ja in den Bundesländern ganz unterschiedliche Möglichkeiten, gerade zu trainieren. Ihr trainiert noch gar nicht im sogenannten, in Anführungszeichen, Teamtraining. Andere Drittligisten machen das schon. Erste und Zweitligisten sind jetzt nahezu komplett wieder in Anführungszeichen Mannschaftstraining mit Abstand.
Aber ist natürlich die Frage, Jens, ja. Ne, was kann man da natürlich, also kann man da jetzt so viel mehr machen, als wir jetzt die zu Hause trainieren? Also außer, dass du schießen kannst und dass du mal einen Pass spielen kannst, also Spielchen machen die auch nicht. Würde dir vielleicht mal wieder gut tun. Ja klar, aber Mann, Jens, also als ob ich nachher nicht mehr den Ball treffe. Das ist, also das dauert vielleicht 2-3 Tage und dann bist du wieder drin. Also ich weiß nicht, ob die jetzt da so einen Wahnsinnsvorteil haben, wie wir sagen. Also klar, wenn die jetzt in Mannschaftsstärke trainieren könnten und wieder Spielform machen würden, okay, dann würde ich sagen, okay, das ist dann wirklich ein eklatanter Vorteil. Aber ob die da sich jetzt die Bällchen hin und her spielen und irgendwelche harten Läufe machen, ich meine, die kann ich auch zu Hause machen. Also das empfinde ich jetzt nicht als brutalen Vorteil. Aber na klar, es muss natürlich nachher, wenn alle wieder mit allen trainieren können, da muss es natürlich so eine Art Einheitsregelung geben, dass ab dann und dann alle Mannschaften wieder lostrainieren können, weil das wäre natürlich wirklich ein eklatanter Nachteil, wenn du erst 10 Tage nach anderen Mannschaften wieder richtig lostrainieren kannst. Also da fehlt dir ja jeder Tag in dieser kurzen Vorbereitung, würde dir ja fehlen. Also das, da müssen sie schon drauf achten, dass sie da einen Konsens finden.
Sebastian Kehl hat letzte Woche im Kicker-Interview gesagt, er rechnet wirklich auch mit skurrilen Ergebnissen, dass die Saison dann quasi nochmal neu gestartet wird und dass es da doch nochmal ordentliche Durcheinanderwirbelung der Tabelle geben wird.
Das glaube ich auch. Also ich meine, also vor allen Dingen auf die skurrilen Ergebnisse, weil ja, das wird eben ein ganz eigener Charakter werden und vor allen Dingen, ich glaube vor allen Dingen die ersten Spiele werden komisch, bis man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat und wenn man einmal so drin ist und seinen Weg damit gefunden hat, wie man damit umgehen möchte, ich glaube dann, oder wie man damit umgehen muss, dann wird sich das auch relativ schnell wieder so normalisieren, dass die Stärke der Mannschaften ähnlich wieder vor sein wird. Na klar wird es wieder mal Ausreißer nach oben und unten geben, logisch, das gibt's aber auch mit Zuschauern und ja, es wird auf jeden Fall komische Ergebnisse geben. Also da bin ich auch ganz sicher, vor allen Dingen in den ersten Spielen.
Wenn es diese ersten Spiele gibt. Also ist alles noch hypothetisch. Warten wir mal ab, was die Deutsche Fußballliga in der kommenden Woche so entscheidet. Und ich glaube...
Wer denkt denn, Jens, wenn jetzt abgebrochen wird? Sorry, dass ich nochmal kurz unterbreche. Ja, aber da denkt man doch jetzt auch nicht dran, dass im August mit Zuschauern gespielt wird, oder?
Nein.
Also ich meine, diese Geisterspiele wird es auf jeden Fall geben. Egal, wann die jetzt, ob die Saison dann startet wieder neu oder ob wir erst in der nächsten Saison starten würden.
Dann wird es dort die skurrilen Ergebnisse dann geben.
Wahrscheinlich. Und da sehe ich manchmal auch nicht so richtig den Sinn hinter den Aussagen einiger, die sagen, ja, wir müssen jetzt abbrechen, aber denken die auch daran, was Anfang nächster Saison sein würde? Also wenn die jetzt sagen, nee, Geisterspiele wird es mit uns nicht geben, denken die wirklich, dass man dann im August das Stadion voll macht? Dass da schon wieder alles vergessen
sein
wird?
Sebastian, ich glaube, wir müssen abwarten, auch was am Dienstag das Bundeskabinett, Mittwoch sind ja dann auch die Länderchefs mit dabei, was dort dann entschieden wird, wie weit und ob es überhaupt Lockerungen geben wird. Ich glaube, da schauen nicht nur die Fußballer oder die Sportler hin, sondern da schaut ein ganzes Land drauf, was da am Dienstag beziehungsweise am Mittwoch entschieden wird. Davon ist so ein bisschen was abhängig.
Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ganz, ganz hinten kommt mit Konzerten und Clubs und sowas halt wirklich, was so das Sahnehäubchen auf das Leben ist, dass das wirklich erst richtig, richtig spät und als letztes kommt. Also na klar, als erstes natürlich Schulen, Kitas.
Aber das wenn wird gar wahrscheinlich nichts gelockert dann langsam wird, hochgefahren. Dann wird es auch keinen Fußball geben. Das wollte ich damit sagen. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir verlängern das Ganze noch ein bisschen bis Anfang Mai, dann schlagt ihr mal Anfang Mai Bundesliga aus dem Kopf. Das wird es dann nicht geben. Also
wir haben ja schon gesagt, ne, es wird alles mit diesen Kontaktbeschränkungen. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann trotzdem Training geben würde, weil man würde ja quasi mit diesen Dingern oder mit diesen Sachen die Sachen einhalten. Natürlich muss man natürlich gucken, was dann ist mit Zweikämpfen und so, wie das von den Medizinern bewertet wird, ob da die Gefahr signifikant höher ist oder nicht. Oder wenn ich da jetzt einen umgrätsche, ob der da zum Beispiel eine höhere Gefahr hat als sonst, weiß ich nicht, keine Ahnung. Schwierig zu sagen, da bin ich auch weit weg davon, Experte zu sein, aber das müssen halt dann diejenigen, die sich damit auskennen, entscheiden.
Warten wir mal ab, was morgen das Kabinett und dann am Mittwoch auch noch die Länderchefs sagen. Und dann wissen wir vielleicht mehr. Also wenn es Lockerungen geben sollte, sind die Chancen für Fußball vielleicht dann auch wieder ein bisschen besser. Mal schauen. Was sagst du zu Bruno Labbadia bei Hertha BSC?
Ja, also ich finde ja Bruno Labbadia, habe ich ja schon mehrmals gesagt, dass ich den als coolen Typen erachte und den auch cool finde und auch ihm absoluten Respekt dafür zollen muss, wie er sich so ein bisschen gewandelt hat und was er jetzt zum Beispiel in der letzten Station aus Wolfsburg gemacht hat. Dass Wolfsburg davor schon immer eine Mannschaft war, die immer Potenzial hatte, aber dass er die wirklich richtig, richtig viel besser gemacht hat und auch eine Spielweise etabliert hat, die man davor vielleicht gar nicht so von ihm kannte, da bin ich jetzt echt gespannt, ob er das auch auf Hertha ummünzen kann. Weil ja, Berlin ist natürlich auch so eine Mannschaft, wo man denkt, okay, jetzt vom Tabellenplatz, da könnte schon noch ein bisschen was gehen. Jetzt nicht, dass die auf einmal um die Euroleague-Plätze mitspielen, weiß ich nicht. Aber 4, 5 Plätze können es vielleicht schon noch höher gehen mit der Mannschaft. Das denke ich schon. Und da bin ich gespannt. Jetzt natürlich, ist natürlich ein guter Zeitpunkt jetzt auch für einen neuen Trainer, ne? Jetzt hast du nochmal in der Saison nochmal eine Vorbereitung, was natürlich wahrscheinlich einzigartig sein wird.
Deshalb hat Preetz das Ganze auch gemacht.
Genau, deswegen hat's jetzt hat jetzt da gut gepasst und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt und das macht für mich jetzt die Hertha ein bisschen attraktiver, aber also nicht generell, aber weil ich jetzt sage, dass Labbadia, dass ich Labbadia als echt interessanten Trainer mittlerweile finde und deswegen allein werde ich schon ein bisschen mehr auf die Hertha schauen.
Naja, das mit Nuri, das hat gar nicht funktioniert. Also Nuri hatte sich ja auch nicht so richtig von Klinsmann dann losgesagt. Der muss auch kein Standing bei der Mannschaft gehabt haben, hat auch die Ergebnisse nicht geliefert. Und ich glaube, wenn du kein Standing in der Mannschaft hast, dann ist es für dich schwer, wenn alle wissen, im Sommer ist es eh vorbei. Und dann war es eigentlich nur konsequent von Hertha, den Schritt jetzt schon vorzuziehen und zu sagen, okay, wir machen es jetzt.
Ja.
Ja. Und mit Bruno Labbadia, Freddy Bobic hat gesagt, Top-3-Lösung. Also von den Trainern, die so momentan auf dem Markt sind, unter den Top-3 mit dabei, Bruno Labbadia, haben sie sich richtig einen guten geholt, die Berliner.
Finde ich auch. Also absolute, ich finde sogar Top-Lösung für Hertha, wirklich. Also
na gut, vielleicht hätten sie Nico Kovac gerne gehabt.
Ach so, ja gut, aber da, also selbst da hätte ich jetzt gesagt, wüsste ich jetzt, würde ich nicht 100% unterschreiben, dass Nico Kovac da jetzt mehr rausholt als Labbadia, oder würdest du mir jetzt widersprechen?
Nein, wird die Ära von Nico Kovac jetzt schon ein bisschen anders eingeschätzt, weil das jetzt mit Flick so gut läuft, als noch vor einem halben Jahr?
Nee, ich weiß nicht, also ich sage jetzt nicht, ich würde jetzt nicht klar sagen, ich glaube schon, dass man Argumente für Nico Kovac finden könnte, warum er jetzt besser wäre.
Das hätte gut gepasst als mit Bruno Berlin Labbadia. Als Berliner Junge.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass man da finden kann, aber ich glaube, dass man auch viele Argumente für Labbadia finden kann und warum Kovac jetzt zum Beispiel nicht so viel besser wäre. So klar, im Nachhinein jetzt, dadurch, dass Hansi Flick so eine Serie abgerissen hat, ist der Blick, glaube ich, schon ein bisschen anders und ein bisschen differenzierter geworden. Davor haben wir ja selbst auch gesagt und war ja auch so unser Tenor, dass er irgendwie ein bisschen zu schlecht weggekommen ist und mittlerweile hat sich's vielleicht ein bisschen relativiert. Mhm.
Also
nicht, dass er jetzt ein schlechter Trainer ist oder so, aber ich glaube, dass man sagen kann, dass er schon...
Du wirst nicht Doublesieger, wenn du gar nichts auf dem Kerbholz hast.
Genau. Also das möchte ich unbedingt vermeiden, dass das jetzt so hochkommt, dass ich sage, der ist jetzt nicht gut genug für Bayern, aber ich glaube, da haben Potenziale noch geschlummert in der Mannschaft und die hat Hansi Flick jetzt einfach aktiviert. Und das hat Kovac aus verschiedensten Gründen dann nicht mehr hingekriegt.
Mhm. Bruno Labbadia nimmt auch wieder Olaf Janssen mit als Co-Trainer.
Wunderbar, freut mich.
Das freut mich. Hast du mitbekommen, wer bei Darmstadt 98 jetzt schwer im Gespräch ist? Habe ich mich auch gewundert.
Markus Anfang,
ja,
oder?
Ja, genau. Hätten sie sich vielleicht vor Corona gar nicht so leisten können, weil der natürlich auch ein gewisses Gehalt aufgerufen hat, gerade nach seiner Station in Köln. Und da ist ja nun auch sein Marktwert gestiegen, auch wenn das in Köln dann nicht so zu Ende gebracht wurde, wie er sich das selbst vielleicht vorgestellt hatte. Aber jetzt durch Corona, sagt man, sind die Preise auch ein bisschen gefallen und dadurch war es für die Lilien möglich, ihn quasi für die kommende Saison als Nachfolger von Kramotzes zu verpflichten. Ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber es spricht viel dafür.
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da jetzt die Lilien ein bisschen oder den SV Darmstadt da jetzt ein bisschen unterschätzen, aber ich glaube schon, dass die ganz gut gewirtschaftet haben, auch mit ihrem Erstliga-Jahr.
2 Jahre in der ersten Liga.
Genau, dass sie da ein bisschen was mitgenommen haben und dass sie da auch ein bisschen was auf die Kante gelegt haben, weil ich glaube, die haben jetzt mittlerweile auch ein richtiges Trainingszentrum gebaut und das ist jetzt schon deutlich, deutlich höhere Qualität, als das jetzt noch unter Dirk Schuster in der ersten Amtszeit war, wo die da teilweise rumgefahren sind zu Trainingsplätzen und katastrophale Bedingungen hatten. Das ist jetzt wirklich schon ad acta gelegt, die Geschichte, und dementsprechend finde ich auch, dass das Darmstadt schon eine Mannschaft ist, die Potenzial hat und wo ich auch mir schönreden könnte, dass die jetzt in den nächsten Jahren auch mal versuchen, weiter oben anzugreifen. Also das könnte ich mir schon herleiten, ehrlich gesagt. Und wenn da der Trainer jetzt, Markus Anfang, da mit seiner Art Fußball zu spielen, wenn das funktioniert und ich sehe durchaus gute Möglichkeiten, dass das funktionieren kann, dann sehe ich Darmstadt echt auch als Mannschaft, die früher oder später auch mal wieder oben mitspielen kann und ein ernster Konkurrent für den Aufstieg sein kann.
Anfang kennt Carsten Wehmann aus Kieler Zeiten, den Sportchef von Darmstadt 98. Also von daher würde es auch ganz gut passen. Mal abwarten, Ramotzes kriegt sicherlich auch dann irgendwann wieder einen Job. Der hat ja dort gute Arbeit geleistet.
Sicher.
Kann man sicherlich sagen, dass es dann irgendwann auch für ihn ein neues Betätigungsfeld geben wird. Ich glaube, da muss man dann erstmal ein bisschen abwarten, ein bisschen Geduld haben und dann wird sich irgendwann auch wieder ein neuer Job auftun.
Die Nachspielzeit.
Dann wollte ich dich noch fragen, was du von Jan Frodeno hältst. Hast du bestimmt mitbekommen am Wochenende, oder? Ein Tier macht dort immer in den eigenen Räumen, also oder im eigenen Haus, ein Triathlon in Zeiten von Corona. 8 Stunden, 33 Minuten, 37 Sekunden im eigenen Pool, auf dem Laufband und auf dem Ergometer quasi hat er das absolviert am Samstag.
Ja, ich finde die Sache extrem cool, weil man auch immer wieder sieht, was möglich ist, ne? Also selbst wenn man das da, bevor Corona wäre, wahrscheinlich niemals auf die Idee gekommen, überhaupt sowas in Erwägung zu ziehen. Klar, warum auch, wenn man irgendwo bessere Möglichkeiten hat, ist ja klar. Aber man sieht, zu was man fähig ist und dass man auch improvisieren muss in solchen Situationen und dass man da nicht sagen kann und sich nicht in sich selbst bemitleiden sollte und sagen sollte, oh, jetzt kann ich gar nicht richtig trainieren und so. Nee, der hat es einfach gemacht und es ist einfach, ich glaube, dass es eine Inspiration auch für andere sein kann, mehr zu machen aus sich und mehr zu machen aus der Situation einfach. Und ich fand's richtig cool.
Auf jeden Fall. Also auch so eine Art Vorbild. Es kam ja auch noch ein bisschen Kohle zusammen, also für den guten Zweck. Von daher eine grandiose Nummer. Ich habe das am Samstag wirklich auch ein bisschen mitverfolgt und das nötigt mir allen Respekt ab von Jan Frodeno, was der da geleistet hat. Wirklich ganz, ganz stark. Dann wollte ich mit dir noch über Maria Scharapova reden. Hast du das mitbekommen?
Erzähl mal.
Dass die letzte Woche 2,2 Millionen Nachrichten bekommen hat von ihren Fans. Die hat nämlich bei Twitter ihre Telefonnummer veröffentlicht und hat geschrieben, schreibt mir, wie es euch geht, stellt mir Fragen oder sagt einfach nur Hallo. Gute Rezepte sind ebenfalls willkommen. Das hat sie an 8,6 Millionen Twitter-Fans geschrieben und nach 40 Stunden später hatte sie 2,2 Millionen Nachrichten auf ihrem Handy.
Okay, und ist sie da jetzt gerade immer noch dabei, die zu beantworten?
Sie hat gesagt, es würde schwierig werden, allen zu antworten. Und das kann ich, glaube ich, auch nachvollziehen. Also das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, da allen zu antworten. Auch wenn sie ja jetzt ihre Karriere beendet hat, glaube ich, wie viel waren es? 2,2 Millionen, da beantwortest du das Ganze nicht innerhalb von einem Monat.
Nee, wahrscheinlich schwierig. Also ich hoffe auch nicht, dass da sich zu viele die Illusionen gemacht haben und da so offene Fragen reingestellt haben und der Hoffnung, dass sie da wirklich eine ellenlange Antwort kriegen. Ich meine, Klar. Man könnte es natürlich versuchen,
ein bisschen abzuarbeiten. Von Maria Scharapova mal eine Nachricht zu bekommen, hätte mich auch glücklich gemacht.
Aber so ein Workout von Scharapova würdest du auch wieder machen, ne?
Wäre ich sofort dabei.
Bestimmt, würdest du sofort machen.
Scharapova größer als Schuppan.
Ja, also, ja klar, da versuchst du mich jetzt wieder in den Dreck zu ziehen.
Sebastian, wie redest denn du? Also ich noch nicht in den Dreck, aber also wie gesagt, ein Workout mit einer Wimbledon-Siegerin wäre mir mehr wert als das Workout
mit vielleicht kann ich viel besser motivieren als sie. Ja, vielleicht mache ich auch viel bessere Übungen als sie. Woher willst du das denn wissen?
Ja, aber davon bin ich fest überzeugt. Ich würde ja bei dem Workout wahrscheinlich weniger auf meine Übungen schauen, sondern immer mal gucken in ihre großen Augen. So. Ja. Von daher würde mich das dann mehr interessieren. Weißt du, was ich noch geplant habe mit meinem Podcast-Partner? Ich habe mir nämlich was überlegt, hatte ich die letzten Wochen schon angeteased. Wir spielen heute mal Entweder-Oder. Kennst du das?
Ja,
kennst klar. Ich habe mir zu deiner Rückennummer passend 27 Entweder-Oder-Fragen einfallen lassen.
Wow.
Und es zählt natürlich nur Entweder-Oder, ja? Bist du bereit?
Ja.
Okay.
Da sind bestimmt wieder ein paar ganz fiese Sachen
überhaupt von dir dabei. Überhaupt nicht. Ganz souverän. Wir fangen an. Es ist ganz easy. Osterhase oder Weihnachtsmann?
Weihnachtsmann.
Hund oder Katze?
Hund.
McDonald's oder Burger King?
Weder noch.
Das gibt's nicht, Sebastian.
Ja, wenn ich aber nirgendwo hingehe.
Also weder früher, noch schlagen wir gleich dann aus.
Eher früher McDonald's.
Okay. Laufen oder Radfahren?
Laufen.
Tattoo oder Piercing?
Tattoo.
Berge oder Meer?
Meer.
Sanft oder leidenschaftlich?
Leidenschaftlich.
Träume oder Realist?
Realist.
Brünett oder blond?
Brünett.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Netflix oder Amazon Prime?
Netflix.
Schwitzen oder frieren?
Schwitzen.
Oktoberfest oder Karneval?
Auch schwer. Oktoberfest.
Twitter oder Instagram?
Twitter.
André Schubert oder Olaf Janssen?
Da ist doch schon die erste fiese. Das ist echt fies. Schatz, was würdest du da sagen? André Schubert oder Olaf Janssen? Wie fies ist das? Entweder oder. Da muss ich auch schlucken, Jens. Dann Olaf Janssen, sagt sie. Okay, dann Olaf Janssen. Höre ich auf meine Frau. Ich konnte mich selbst nicht entscheiden.
Messi oder Ronaldo?
Messi.
Danke. Niederlausitz oder Unterfranken?
Niederlausitz, meine Heimat.
Dynamo oder Arminia?
Arminia.
Damit ist der Podcast beendet. Hast du das jetzt gerade wirklich
gesagt? Das war aber auch eine ganz fiese Fangfrage.
Boah, hast du das jetzt gerade wirklich gesagt? Okay, ja, wir setzen fort. 13 oder 27?
27.
Angela Merkel oder Markus Söder?
Angela Merkel.
Sellerie oder Ingwer?
Sellerie.
LeBron James oder Dirk Nowitzki?
Dirk Nowitzki.
Dubai oder Las Vegas?
Las Vegas.
Helene Fischer oder Taylor Swift?
Die jucken mich beide gar nicht. Wir nehmen mal Helene Fischer.
Signal Iduna Park oder Allianz Arena?
Signal Iduna.
Pep Guardiola oder Jürgen Klopp?
Jürgen Klopp.
Und Rock oder Hip-Hop?
Dann Hip-Hop.
Okay. War gar nicht so schlimm, oder?
Ja doch, da waren schon zwei, drei Schlimme dabei.
Echt?
Man hat einfach Dynamo oder Arminia gesagt. Ja. Ist schon fies. Ja, aber ich hatte bei Arminia wirklich auch mit Abstand meine schönste Zeit in meinem Leben. Nicht, dass Dresden nicht schön war, aber auch sportlich, alles drum und dran, hat einfach, da war einfach Arminia einen Tacken besser, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt, ja, also es war echt, das war echt fies, muss ich sagen, Jens. Die war nicht fair, die Frage. Aber du musst, ich muss mich ja entscheiden.
Okay. Nächste Woche sitzt hier am Mikrofon Fabian Kloß und Sebastian Schupern. Die machen dann beide den Podcast. Ich bin dann nicht mehr da, weil wird dann ein Arminia-Podcast. Aber apropos, ich empfehle gerne Sommer 1990. Da sind wir wieder bei dem Verein, den du nicht mehr ganz so gerne hast, Dynamo Dresden. Eine sehr, sehr gute Dokumentation über die Wendezeit von Dynamo. Geht's nicht nur um den letzten Doublesieg, sondern auch um die Zeit danach, um die Wendezeit. Dynamo hat ja 4 Jahre dann auch in der Bundesliga gespielt. Gerät so ein bisschen in Vergessenheit, weil die Menschen hier in Dresden und in der Region mit ganz anderen Sachen beschäftigt waren. Mit der ganzen Geschichte, mit der Historie und auch mit den ganz privaten Nöten und Sorgen. Und darum dreht sich diese Dokumentation, 55 Minuten lang, gibt's auf dem YouTube-Kanal von Dynamo Dresden. Lohnt sich auf jeden Fall. Was machen die Videos übers Laufen, Herr Schupern?
Ja, die waren echt sehr interessant. Meine Frau hat mich irgendwann schon getreten, weil ich ja damit tierisch auf die Nerven gegangen bin. Weil ich irgendwelche Zeiten um die Ohren geschmissen habe, wo sie gar nichts mit anfangen konnte. Also, aber ist schon eine Wahnsinnssache, ne? Ich hatte gestern einen Lauf zu machen, wo ich 200 Meter richtig, richtig schnell rennen musste. Und das habe ich ungefähr in 35 Sekunden gemacht. Hm. Und dabei bin ich die Zeit gelaufen, ungefähr das Tempo gelaufen, was Eliud Kipchoge im Marathon in seiner Ineos Challenge
in Wien.
Ja, genau. In dieser, naja, so, sagen wir mal, das ist ja nicht offizieller Weltrekord, nee. Ne? Das war ja unter perfekten Bedingungen, quasi unter Laborbedingungen, aber das ist ja trotzdem egal. Die Leistung an sich ist ja unmenschlich.
Utopisch.
Und das, Jens, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich bin Leistungssportler. Ich habe das 35 Sekunden durchgehalten. Ich hätte es vielleicht noch mal so lang durchgehalten, aber dann wäre ich dermaßen abgebrochen. das ist doch nicht normal. Das ist so eine andere Welt. Und wenn man sich das anguckt, wie der trainiert und was das auch, ey, der ist echt eine Inspiration, der Typ, muss ich echt sagen. Wie ruhig der ist, was der zum Leben nur braucht, obwohl der angeblich absoluter Millionär ist, auf was der sich konzentriert und wie der seine Abläufe sind und was der für ein Training macht, da meckern wir manchmal rum, wir Fußballer. Also das war schon echt interessant, muss ich sagen. Also wer sich das mal angucken möchte, diese Ineos Challenge, da gibt es so eine Dokumentation darüber, auch wie er sich darauf vorbereitet hat und mit was er schon zufrieden ist und wie er das macht, ist einfach unfassbar. Also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was das für eine Leistung ist. Das sind 21 km/h, Jens, die da läuft, im Durchschnitt. 21 km/h, das schaffen einige gar nicht zu laufen.
Ich nicht.
Also ich meine das, ich schaffe das auch nicht lang. Das ist einfach unmenschlich, das kann man nicht zu schätzen wissen, bevor du das nicht mal läufst. Lauf das mal und dann denk, ob du das 2 Stunden am Stück überhaupt, ob du es überhaupt 2 Minuten am Stück durchhalten könntest. Mhm. Es ist einfach unfassbar und es ist wirklich ein sehr interessantes Thema.
Okay.
Und
läuft wo?
Wer mal Zeit hat, das habe ich auf YouTube geschaut.
Okay. Also werden wir auf jeden Fall mal
Elliot Kipchoge
werden wir auf jeden Fall mal verlinken, vielleicht für die Tage jetzt nach dem Osterfest auch mal für den Abend, weil Live-Sport, ich glaube im April, nee, die Weißrussische Liga spielt immer noch, wird aber jetzt auch schon kritisiert, die Weißrussische Liga spielt noch, da gibt's auch weiterhin Zuschauer, also wer Fußball braucht, muss weiterhin nach Weißrussland ausweichen, aber ansonsten gibt's halt keinen Fußball. Bate Borisov hat übrigens gewonnen am letzten Spieltag beim FC Minsk mit 3-0. Die haben sich so ein bisschen rausgerobbt. Ich hatte ja dir vor 2 Wochen erzählt, dass Bate Borisov einen ganz schlechten Saisonstart erwischt hatte, aber jetzt 2 Siege in Folge und da sind sie jetzt schon wieder. Der Titelverteidiger? Da sieht's auch nur sehr durchwachsen aus. Also die haben letzte Woche verloren gehabt, hatte ich gesehen. Jetzt haben sie aber wieder gewonnen am Wochenende gegen Isloch Minsk 3-1. 3 Siege, eine Niederlage.
Und meinst du dass jetzt so verzweifelte Scouts von Bundesligisten oder von Zweitligisten sagen, okay, jetzt egal, das ist die einzige Liga, wo gespielt wird, da gucke ich mir jetzt jedes Spiel an und vielleicht wird es einen Einlauf von weißrussischen Spielern geben im nächsten Jahr?
Nein, glaube ich nicht.
Hältst du das für wahrscheinlich?
Nein. Ich glaube, das ist...
Mehr als einer?
Nein. Ich glaube, das ist momentan das Heiland für den Wettmarkt. Weil es gibt ja momentan keine Sportwetten. Und für die ist die weißrussische Liga momentan sozusagen das einzige Körnchen Gold. Aber für Scouts, die gucken sich, glaube ich, die kommen ja gar nicht raus. Also wenn du nach aus Weißrussland zurückkehrst, musst du ja dann gleich mal Quarantäne.
Du kannst ja auch am Fernsehen gucken wahrscheinlich irgendwie.
Sicherlich gibt's das auf irgendeinem Kanal, aber ich glaube nicht. Also das Niveau der weißrussischen Fußballliga ist, glaube ich, überschaubar.
Ja, okay.
Sebastian, ich versuch's nochmal mit dir nächste Woche. Auch wenn du mich tief getroffen hast. Also wir zeichnen nächste Woche nochmal eine Rasengeflüster-Folge auf. Danach muss ich mal über Folgen und Konsequenzen nachdenken.
Hast du davor so mit Bleistift eingezeichnet, wo du denkst, dass ich antworten werde? Oder bist
nein,
du da völlig
nein. Aber bei der Frage hatte ich so ein bisschen gehofft, da denkt der Mensch. Aber da musst du dich auch nicht wundern, dass ich dann natürlich Maria Scharapova dir vorziehe beim Workout. Also das ist dann einfach die Retourkutsche. So.
Vielleicht war es meine Retourkutsche auf der. Nein, war es nicht.
Ja, also, wahrscheinlich.
Ja, es war schon echt eine schwierige Sache, muss ich trotzdem sagen. Hm. Also da war ich auch nicht drauf gefasst. Da hast du mich echt kalt erwischt mit der Frage.
Naja, aber dass ich jetzt ja die ganze Zeit hier nicht Fragen stelle wie Osterhase und Weihnachtsmann, war dir doch hoffentlich klar.
Ja, schon, aber ich hatte gar nicht mehr daran gedacht, dass wir das ausgemacht haben. Also hast du mich trotzdem kalt erwischt.
Gut. Sebastian, noch einen schönen Ostermontag. War schön, mit dir gesprochen zu haben. Und wie gesagt, wir versuchen es nächste Woche nochmal.
Ich sehe schon in deiner Beschreibung des Podcasts, dass du da einen großen Cliffhanger dazu nutzen wirst. Und das auf jeden Fall auf die Fahne schreiben wirst. Ich sehe es schon.
Könnte sein, dass ich schreibe möglicherweise die letzte Folge des Rasengeflüsters.
Okay, ja, ich werde wahrscheinlich da auch einige Kommentare zu kriegen, aber
wahrscheinlich.
Gut, da muss ich zustehen, Jens.
Ja, ich verstehe es ja auch. Also ihr habt ja nun wirklich, seid da aufgestiegen, ihr habt das Pokal-Halbfinale erreicht. Also ich will jetzt nicht irgendwie Zucker in den Saft schieben, aber das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass wie du das getroffen hast. Aber mein Herz ist so ein bisschen heute gebrochen.
Ja, okay, Jens. Da wirst du dich wieder aufrappeln, da bin ich sicher. Ich musste mich ja auch aufrappeln, als du mir Lena Gerke vorgezogen hast. Was natürlich auch auf gewisser Weise, in gewisser Weise verständlich ist. Klar, aber
okay.
Tat auch weh.
Gut. Sebastian, zwei gebrochene Herzen in diesem Sinne.
Nein, meines ist schon wieder zusammengewachsen.
Jetzt. Okay, das ist schön.
Ich bin da schnell drüber hinweggekommen.
Das geht dann schnell bei dir. Bei mir geht das nicht so schnell. Alles klar, Sebastian.
Okay, mein Lieber.
Eine schöne Woche. Danke,
du auch.
Bis bald. Ciao. Tschüss.
Ciao.
Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.